Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in unsere Gemeinde. Und zwar haben wir bei uns einen Brauch, dass wir ein Jahreslos ziehen. Von der Kärtli mit den Bibelversen wird dann Ende des Jahres immer ein Jahreslos gezogen. Und das Jahreslos für dieses Jahr finden wir im Galaterbrief, und ein Bruder aus der Gemeinde, der künstlerisch begabt ist, der setzt es dann immer um in ein Bild. Und so haben wir dieses Jahr das Wort bekommen: Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, und der Vers geht dann eigentlich noch weiter, wenn wir nicht ermatten. Das ist unser Jahresvers. Und das ist deswegen für uns spannend, weil letztes Jahr haben wir den Vers gehabt aus dem Lukas-Evangelium. Und dieser Vers, bekannt, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und die Parallelen zwischen diesen beiden Versen sind offensichtlich. Es geht um das Gutes tun, es geht darum, Arbeiter in die Ernte zu senden, und es geht um das Ernten. Und so haben wir als Gemeinde gesagt, ja, da ist offensichtlich was dran. Gott möchte uns etwas sagen. Und das Motto lautet dranbleiben. Dranbleiben an dem, was Gott uns mitteilen möchte. Gott ist geduldig mit uns. Gutes tun ist ja etwas, was uns als Christen in die Wiege gelegt wird. Das heißt, die christliche Milchflasche, da steht drauf: Gutes tun. Und das ist uns ein Anliegen normalerweise als Christen. Und jeder, der das ernst nimmt, hat auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr anstrengend ist. Gutes zu tun ist anstrengend. Das Schlechte zu tun ist viel leichter. Gutes zu tun ist anstrengend. Und so haben wir in unserem Vers die Ermahnung oder Aufforderung, nicht müde zu werden. Man könnte leicht müde werden im Gutes tun. Und in der Predigt möchte ich den Kontext, den Zusammenhang dieses Verses im Galaterbrief darlegen, dass wir etwas eintauchen in diesen Vers, und ich möchte drei Schwerpunkte setzen in diesem Vers. Wir haben in dem Vers ist die Rede vom Gutes tun, dann von der Gefahr, müde zu werden, und die Rede ist auch vom Ernten. Diese drei Aspekte sollen uns begleiten in dieser Predigt. Wenn es ums Gutes tun geht, dann muss man das mit Inhalt füllen. Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, was es bedeutet, Gutes zu tun. Und darum ist es wichtig für uns, dass wir das mit Inhalt füllen und von der Heiligen Schrift her. Der nächste Vers in diesem Kapitel, Galater 6, lautet bereits: Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt, hier macht Paulus schon eine gewisse Einschränkung. Er bringt einen Fokus, und der Fokus sind die Hausgenossen des Glaubens. Das sind die Glaubensgeschwister, das ist die Gemeinde. Wenn wir einen Vers noch vorgehen, dann sagt Paulus dort nun in diesem Zusammenhang: Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allem Guten Anteil. Auch das ist ein ganz konkreter Hinweis, was es bedeutet, Gutes zu tun, nämlich die Lehrer in der Gemeinde zu unterstützen, ihnen Anteil zu geben an denen, was zum Leben notwendig ist. Übrigens, die einzige ganz, ganz konkrete Aufforderung im Galaterbrief im Zusammenhang mit dem Gutes tun, und vielleicht ist der Grund dafür der, dass ja in diesen Gemeinden eine schwere Irrlehre vorhanden war, auf die wir dann noch eingehen, wo Paulus sagt, ihr braucht's Lehrer, die das Gesunde, die gesunde Lehre euch vermitteln und lasst sie Anteil haben an allem Guten, was sie zum Leben brauchen. Dann noch ein Stück weiter oben heißt es, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also ein weiteres Beispiel, wo wir sehen, dass es hier um die Gemeinde geht, um das Tragen der Lasten des anderen, das Anteilnehmen am Leben, das Anteilnehmen an den Nöten, die das Leben so mit sich bringen kann. Und wenn wir noch einen Sprung nach vor machen ins Kapitel 5, dann sagt Paulus dort, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein wunderschönes Wort, das wir mehrmals in der Heiligen Schrift hören. Auch Jesus hat es immer und immer wieder auch seinen Jüngern und dem Volk gesagt. Das ist das wichtigste Gebot. Der zweite Teil des wichtigsten Gebotes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In Summe, wenn man das so betrachtet, wie gesagt, sehen wir, dass der Fokus beim Gutestun auf der Gemeinde liegt. Und wenn ich sage Fokus, dann meine ich wirklich einen Schwerpunkt. Aber wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Auch wenn Paulus hier einen Schwerpunkt auf die Gemeinde setzt, dann schließt das ja nicht aus, dass wir auch generell Gutes tun. Die Bibel sagt ja auch einiges darüber, aber der Fokus ist die Gemeinde. Und das ist wirklich etwas Besonderes, was wir im ganzen Neuen Testament lesen können, dass die Gemeinde eine ganz hohe Priorität hat. In den Augen Gottes ist die Gemeinde etwas ganz, ganz Wichtiges. Und in der Apostelgeschichte, wo das erste Mal die Rede ist vom Dienen, von der Diakonie, wo die Diakone, die ersten Diakone eingesetzt werden, das ist in Kapitel 6 der Apostelgeschichte und dort geht es darum, die Sorge für die Witwen zu regeln. Aber Witwen in der Gemeinde, nicht generell Witwen in ganz Jerusalem oder andere Nöte in ganz Jerusalem, Armut, Krankheit und Witwenschaft, Waisen und so weiter. Der Fokus war die Versorgung der Witwen in der Gemeinde. Und wenn ich das so sage, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, stopp, jetzt mal, ich meine, so kann es ja dann doch nicht sein, dass die Gemeinde so wichtig ist. Die Gemeinde ist doch dazu da, der Welt zu dienen, das Evangelium zu verkündigen, Evangelisation. Hören wir doch auf als Gemeinde, um uns selbst zu drehen. Diesen Einwand höre ich fast schon, wenn ich so rede, dass die Gemeinde im Fokus steht beim Gutes tun. Und ich würde sagen, der Einwand ist nicht ganz falsch. Da ist was Wahres dran. Wenn wir Gemeinde so verstehen, dass Gemeinde eine Wohlfühloase ist und wir nur noch daran denken, dass wir uns in die Gemeinde retten, um uns hier wohlzufühlen, dann stimmt der Einwand. Das kann nicht der Sinn und Zweck sein. Wenn wir aber glauben, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen, nicht die höchste Priorität im Denken Gottes hat, dann irren wir uns. Und ich gehe wiederum auf Apostelgeschichte, ganz zu Beginn, wo die Urgemeinde entstanden ist. Und da gibt es im Kapitel 4 einen ganz interessanten Satz. Da heißt es, dass die Apostel mit Vollmacht gepredigt haben. Mit Vollmacht, mit Kraft. Sie haben Jerusalem erfüllt mit dem Wort Gottes. Und dann steht aber etwas, ein Nebensatz. Und der Nebensatz lautet, es war auch niemand bedürftig unter ihnen. Und deswegen konnten die Apostel mit Vollkraft, mit Vollmacht predigen und mit Kraft predigen. Es war niemand bedürftig in der Gemeinde. Das heißt, dadurch, dass in der Gemeinde Diakonie geübt wurde, waren die Apostel frei zu predigen. Und als dann die Problematik mit den Witwen aufgetaucht ist, haben die Apostel gesagt, wir brauchen Diakone, die sich um dieses Problem in der Gemeinde kümmern, damit wir als Apostel frei sind für das Wort Gottes und für das Gebet. Dass wir unseren Dienst der Verkündigung, der Evangelisation freimütig ausüben können. Und so sehen wir, dass die Bewegung von innen nach außen ist. Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi, ist das Liebste, es ist das Liebste und Wichtigste Jesu in dieser Welt. Sie ist seine Braut. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes, dort wo Gott sich offenbart. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das, was von Christus sichtbar ist in dieser Welt. Das heißt, hier ist ein totaler Fokus auf die Gemeinde und auch das gute Tun, von dem wir lernen in der Heiligen Schrift und was wir tun sollen, hat einen Fokus in der Gemeinde und die Bewegung ist von innen nach außen. Jesus sagt einmal, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Das ist genau derselbe Gedanke. Liebe untereinander, Fürsorge, Anteilnahme, Dasein, unterstützen, helfen, beistehen. An dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Die Bewegung von innen nach außen. Und diese Bewegung kann extrem kraftvoll sein. Wie in der Urgemeinde. Die Leute waren erstaunt, was in dieser Gemeinde vor sich gegangen ist, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und viele, viele Menschen haben sich bekehrt, weil sie gesehen haben, dass das Gesetz gelebt wurde. Nämlich das Gesetz, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Kommen wir zurück zum Text. Ich möchte jetzt einen weiteren Vers hier auflisten, und zwar einen Vers, der unmittelbar nach dem Gebot kommt, einander zu lieben, kommt das Gegenteil. Und das Gegenteil lautet, Paulus sagt, ihr sollt einander lieben, und dann sagt er, wenn ihr aber einander beißt und zerfleischt, so seht zu, dass ihr nicht voneinander gefressen werdet. Das war eine unrühmliche Realität in der Gemeinde, in den Gemeinden in Galatien. Und wir spüren, da kommt jetzt eine Note, eine Stimmung in die ganze Sache rein, die unangenehm ist. Es tut richtig weh. Wir lesen von Menschen, die einander beißen, zerfleischen, fressen. Das Gegenteil von dem, was Christus für uns als Gläubige vorgesehen hat. Und wenn wir solche Texte, solche Stellen lesen, dann bin ich eigentlich dankbar dafür, weil es die Realität des Lebens aufzeigt. Die Gemeinde ist nicht so ein super frommer Platz, wo nur super fromme Menschen sind, sondern die Gemeinde, in dieser Gemeinde sind Menschen mit ihren Eigenheiten, auch mit ihren Sünden, mit ihren Unvollkommenheiten. Und so zeichnet uns das Neue Testament ein sehr realistisches Bild von der Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden. Wir wissen, genauso soll es nicht sein. Christus möchte etwas anderes für uns, aber es gibt Situationen, und hier ist so eine, wo es so ist. Und jeder von euch kennt sicher genügend Situationen, wo wir in der Gemeinde Streit gehabt haben, vielleicht sogar bis zur Spaltung, und das tut weh. Und so soll es nicht sein. Wir sehen, dass Paulus in diesen paar Versen, die ich euch vorgestellt habe, immer wieder Gegensätze aufpoppen lässt, Gegensätze darstellt. Wir haben einerseits, kann man sich einander zerfleischen und fressen, oder aber man kann einander in Liebe dienen. Das sind zwei verschiedene Pole, die er uns hier vorstellt. Man kann im Gutes tun müde werden oder aber nicht ermatten. Beides wird uns vorgestellt und wir wissen genau, das eine ist schlecht, das andere ist gut. Dann spricht Paulus hier in diesem Kapitel 5, Vers 13 davon, dass wir zur Freiheit berufen worden sind. Und zur Freiheit gibt es auch einen Gegensatz, also das Gegenstück, das sage ich jetzt noch nicht, was es ist, aber das werden wir noch kennenlernen. Und er spricht vom Fleisch. Wir sollen die Freiheit nicht dazu gebrauchen, dass sie zum Anlass für das Fleisch wird. Gegensatzpaare. Und ich habe diese Gegensatzpaare mal für mich aufgeschrieben und einander gegenübergestellt. Es gibt also negative Aspekte und es gibt positive Aspekte. Und das Ganze wird klarer für uns, wenn wir diese Liste komplettieren. Ich weiß nicht, ob ich wer von euch gerne in den Sprüchen liest, die Sprüche, die uns belehren über den Weg Gottes, wie wir praktisch leben sollen. Und es ist immer gut und schlecht, immer in der Polarität. Und dadurch lernen wir. Ich lerne oft besser, weil es das Gute ist, wenn ich lerne, was ich nicht tun soll. Und umgekehrt. Und genau das macht Paulus hier. Und wir wollen diese Liste komplettieren. Das Problem der Galater, habe ich schon gesagt, war eine Irrlehre. Und ihr Problem war, dass sie im Gutes tun ermüdet sind. Sie haben sich gefressen, gebissen und so weiter. Das überragende Problem im Galaterbrief ist die sogenannte Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit, auf die Paulus eingeht. Ich springe nochmal zurück ins Kapitel 3, einfach weil es ein zentraler Vers ist. Und da sagt er, oh ihr unverständigen Galater, die einander fresst und beißt und so weiter, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist, nämlich den Heiligen Geist, aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, nämlich euer christliches Leben im Geist begonnen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Und da sehen wir weitere Gegensatzpaare oder Gegenstücke kommen hier zur Sprache. Das Gegenstück zum Fleisch, Fleisch ist das Negative, das Positive ist der Geist. Der Heilige Geist Gottes, den Gott auch diesen Galatern geschenkt hat, als sie zum Glauben gekommen sind. Und ein weiteres Gegensatzpaar sehen wir, nämlich die Gesetzeswerke, das Gesetz. Und demgegenüber steht der Glaube. Was ist nun Gesetzlichkeit? Was ist die Irrlehre, die Paulus in diesem Brief versucht entgegenzuwirken? Ich muss sagen, das Wort Gesetzlichkeit wird ja in unseren Kreisen oft sehr schnell verwendet. Ich habe es auch schon im Zusammenhang gehört, wenn jemand darauf hinweist, was wir eigentlich tun sollen und was richtig ist, dass dann jemand sagt, ja, sei doch nicht so gesetzlich. Also das ist nicht damit gemeint. Gesetzlichkeit ist die Vorstellung, die auch die Pharisäer hatten, dass man einen Katalog von Geboten und Verboten aufstellt und wenn man sich an diesen Katalog hält, dann ist man vor Gott angenehm. Das ist Gesetzlichkeit. Und das Problem ist, dass Menschen, die gesetzlich sind, die wollen sozusagen den Katalog einhalten, die wollen sozusagen Gutes tun, die Gebote Gottes halten. Und was ist das? Was ist die Konsequenz? Sie können es nicht. Sie fallen ins Gegenteil. Anstatt die Gebote Gottes zu tun, fallen sie in Sünde, in Lieblosigkeit und. Und das kommt uns wie ein Paradox vor. Ist es aber nicht. Menschlich gesprochen ein Paradox, göttlich gesprochen völlig klar. Weil ich aus meiner Kraft heraus nichts Gutes tun kann. Ich kann gar nicht so viel gute Werke tun, dass ich vor Gott angenehm sein könnte. Die Vorstellung der Pharisäer nennt man auch Werksgerechtigkeit, Gesetzlichkeit, Werksgerechtigkeit. Das ist alles das Gleiche. Das Gegenstück ist die Gerechtigkeit aus Glaube, die Gnade, die Wahrheit, dass wir als Menschen anerkennen vor Gott, ich kann gar nicht so gut sein, dass ich vor Gott angenehm sein könnte. Das ist ein Bekenntnis, das ist eine Demütigung vor Gott, dass ich, stolzer Mensch, sage, ich schaffe es nicht, so zu leben, wie Gott es will. Ich bin ein Sünder vor Gott. Das ist die eine Seite. Und wenn wir nur bei dieser Seite bleiben, dann wäre es dramatisch. Aber das Evangelium kennt die andere Seite und das ist die Gnade. Die Gnade sagt, du kannst nicht vor Gott bestehen, aber ich schenke es dir, sagt Gott. Ich schenke es dir. Es ist ein Geschenk, dass du vor Gott angenommen werden kannst. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Das ist das Evangelium. Ich bin ein Sünder. Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Ich bekomme die Gerechtigkeit geschenkt. Ich bekomme den Heiligen Geist geschenkt. Und Timothy Keller sagt dazu, unsere Sündhaftigkeit, die Verdorbenheit des Menschen, ist viel größer, als wir jemals erahnen können. Und dann sagt er, die Gnade Gottes ist genauso viel größer, als wir jemals erfassen können. Und Paulus sagt einmal, wir sollen in der Erkenntnis der Liebe Christi zunehmen, aber das ist eine Erkenntnis, die wir nie in seiner Fülle erkennen werden können. Also da ist Luft nach oben ohne Ende. Und das sind die beiden Pole. Und nun sagt Paulus hier, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, euer christliches Leben. Gott hat euch den Heiligen Geist geschenkt. Im Heiligen Geist habt ihr begonnen zu leben als Christen und jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden. Und das Fleisch steht hier für die menschliche Kraft, für den schwachen, sündigen Menschen, der unfähig ist, vor Gott gerecht zu werden. Und so können wir wiederum jetzt einen Blick werfen auf unsere Gegenüberstellung. Jetzt können wir schon weiter komplettieren. Wir waren bei der Freiheit, sind wir stehen geblieben. Das Gegenstück ist die Knechtschaft des Gesetzes. Das ist das Gegenstück zur Freiheit. Wir haben von der Werksgerechtigkeit im Negativen und von der Glaubensgerechtigkeit im Positiven gesprochen. Ich habe schon erwähnt, das Fleisch, der unerlöste, sündige, schwache Aspekt des Menschen. Und auf der anderen Seite der Geist, der erlöste, errettete, mit Leben, mit dem Leben Gottes ausgestattete Aspekt des Menschen. Und das sind die Pole. Und es ist völlig klar, was Paulus von der Gemeinde will. Er will, dass sie im Gutes tun nicht müde werden. Er will, dass sie ein geistliches Leben leben. Er will, dass die Liebe Christi unter uns sichtbar wird. Und jetzt kommen wir zum Aspekt des Erntens. Denn auch dazu haben wir im unmittelbaren Kontext des Bibelverses eine Aussage. Und diese Aussage lautet: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Sehr ernste Verse. Gott lässt sich nicht spotten. Und am Bild des Erntens wird noch einmal dargestellt, diese beiden Pole, die es gibt. Und jeder, der einen Garten hat oder in der Landwirtschaft arbeitet, der weiß genau, den Samen, den du siehst, das wird dort rauswachsen. Und wer auf sein Fleisch sät, wer auf seine eigene Kraft die Hoffnung setzt, wird vom Fleisch Verderben ernten, sagt Paulus. Und damit ist gemeint, in letzter Konsequenz natürlich das Gericht Gottes, in letzter Konsequenz, aber so wie das ewige Leben bereits hier beginnt, beginnt auch das Verderben bereits hier. Die Heilige Schrift gibt uns die Verheißung, dass wenn wir mit Gott leben, wir Gelingen haben werden. Erfolg. Und das Gegenteil davon ist Verderben. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wer in der Kraft des Heiligen Geistes lebt, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und wie gesagt, das ewige Leben beginnt jetzt. In dem Moment, wo wir uns bekehren, beginnt das ewige Leben. Es ist eine neue Qualität des Lebens, eine neue Kraft des Lebens. Und so geht es darum, dass wir ein geistliches Leben führen. Und auch das ist so ein Reizwort. Geistlich leben. Das sind die Superfrommen, oder? Das sind die Geistlichen. Aber ich bin ja ein normaler Mensch, ich bin relevant, gesellschaftsrelevant, ich lebe ja hier. Geistlich, was fange ich mit dem an? Diese Diskussionen, die haben wir in den Gemeinden, die habe ich. Aber die Schrift sagt, das ist das Einzige, was dich über Wasser hält. Du musst, nur wenn du geistlich lebst, wirst du ewiges Leben ernten. Wenn du nicht geistlich lebst, sprich fleischlich lebst, wirst du Verderben ernten. Und so sagt Paulus in diesem Brief auch, ich sage aber, wandelt im Geist oder lebt geistlich und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist eine Verheißung. Wandelt im Geist, lebt geistlich und ihr werdet die Lust, das Negative eures fleischlichen, schwachen, unerlösten Wesens, das ja da ist, nicht erfüllen. Ihr werdet es überwinden. Und da möchte ich jetzt im Zusammenhang mit, gut, jetzt kommen wir weiter, möchte ich jetzt im Zusammenhang mit dem Dienen, denn dazu sind wir ja aufgefordert, wir sollen einander dienen in Liebe, Gutes tun in Liebe, möchte ich jetzt versuchen, das anzuwenden und Beispiele bringen, was es bedeutet, fleischlich zu dienen in der Gemeinde und geistlich zu dienen in der Gemeinde. Und das sind lauter Beispiele aus meinem Leben oder aus unserer Gemeinde. Ich kenne euch gar nicht, keine Ahnung. Das heißt, wenn ich jemand anspreche, dann bin nicht ich es, sondern hoffentlich der Heilige Geist. Eine fleischliche Möglichkeit in der Gemeinde zu dienen, wäre es, wenn meine Motivation für den Dienst darin besteht, dass ich Lob und Anerkennung von der Gemeinde bekomme. Zum Beispiel Musiker. Ja, ihr spielt, ihr singt und dann kommen Leute zu euch und sagen, boah, das war wieder schön, das hat mich richtig ermutigt, ich war richtig dabei in der Anbetung und dann freut man sich, oder? Aber wenn das die Motivation zum Dienst ist, dann haben wir ein Problem. Und das Problem besteht darin, dass es nicht nur diese Situationen gibt, sondern auch andere Situationen, wo jemand sagt, boah, kannst du nicht einmal was anderes spielen? Ein anderes Lied. Und dann sagst du, ups, keine Anerkennung, Ablehnung. Was ist dann meine Motivation für den Dienst? Und es ist sogar so, Geschwister, dass je mehr wir dienen, je mehr wir uns einsetzen, umso mehr kritische Stimmen hören wir. Das ist leider so, das ist furchtbar. Wer nicht dient, wer nichts tut, kann auch nicht kritisiert werden. Wer etwas tut, wer sich einsetzt für die Gemeinde, der kann kritisiert werden und er wird kritisiert werden. Wenn jetzt meine Motivation für den Dienst in der Anerkennung der Geschwister besteht, werde ich kläglich scheitern. Kläglich scheitern. Und ich habe das erlebt. Eine weitere Möglichkeit, dass der Grund für uns zu dienen oder unser Dienst darin besteht, dass wir unsere eigenen Vorstellungen von Dienst in der Gemeinde umsetzen wollen. Das will ja jeder, weißt du, was ich meine? Das will ja jeder. Wenn ich einen Dienst beginne, habe ich Vorstellungen von diesem Dienst und freue mich, wenn ich meine Gedanken und meine Überzeugungen einbringen kann. Was aber geschieht, wenn ich Gegenwind bekomme? Wenn jemand sagt, ich finde das überhaupt nicht gut, was du da für Vorstellungen hast vom Dienst. Was mache ich dann? Höre ich dann auf mit meinem Dienst? Oder fange ich zum Streiten an und setze meinen Willen durch? Wir haben gerade jetzt in der Gemeinde, habe ich letzte Woche oder auch mitten in der Predigtvorbereitung ein Mail bekommen, wo sich jemand beklagt hat, vom Musikteam, ein Teammitglied über den Leiter. Der hat gesagt, wenn das so weitergeht, mache ich nicht mehr mit. Und ja, dann ist die Frage, was ist im Mittelpunkt meines Dienstes? Dass ich mich durchsetze, dass ich meine Vorstellungen durchsetze, man nennt das auch Selbstverwirklichung in der Welt. Oder gibt es einen anderen Aspekt, der noch wichtig ist, auf den ich dann noch eingehe? Ein weiteres Beispiel, fleischlich zu dienen, besteht zum Beispiel darin, dass ich meinen Dienst, den ich in der Gemeinde ausübe, dass ich mich damit so identifiziere, dass ich sage, das ist für mich Gemeinde. Mein Dienst ist, das ist für mich Gemeinde. Und wenn ich dann einmal nicht eingeteilt bin und nichts zu tun habe, sozusagen, dann habe ich frei. Ich habe frei von der Gemeinde. Dieses Denken gibt es. Es gibt Geschwister bei uns in der Gemeinde, die tauchen nur auf, wenn sie einen Dienst haben. Da muss ich sagen, nein, da stimmt was nicht. Denn Dienst in der Gemeinde, Dienst für die Gemeinde, ist ein Aspekt des Gemeindelebens. Aber das ist nicht Gemeinde in seiner Fülle. Aber es kann dahin kommen, dass wir so denken. Und dann der Klassiker, dass wir mit Feuer und Flamme begonnen haben, begeistert waren und im Lauf der Zeit werden wir müde und ausgelaugt. Und wir hören auf. Ein Klassiker, den vielleicht schon jeder einmal erlebt hat, in seinem Dienst, dass er einfach müde war. Und Paulus sagt, das Ermüden im Gutestun ist der Weg des Fleisches. So hart und brutal das klingen mag, für denjenigen, der vielleicht jetzt in so einer Situation ist, der ausgebrannt ist. Der sagt, wie kann denn der behaupten, dass jetzt, wo ich ausgebrannt bin, jetzt kommt da der Prediger vom Bülach her und sagt, das ist fleischlich. Gut, so einfach ist es ja nicht. Also da gibt's dann Seelsorge, gibt's Gespräche, gibt's das muss man dann schon anschauen. Aber in Summe ist es ein ungeistliches Geschehen, das hier abläuft. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was demgegenüber das Geistliche ist. Beim Ersten, die Motivation des Dienstes kann nicht die Anerkennung der Gemeinde sein, sondern muss Gott sein. Das Lob Gottes ist die wichtigste Motivation für meinen Dienst. Und es ist interessant, dass bereits im Alten Testament die Priester kein Erbe bekommen haben, sondern ihr Erbe war der Herr. Das war ihr Erbe. Sie hatten das Vorrecht, Gott zu dienen. Und das war ihr Lohn. Und so ist auch unser Lohn das Lob von Gott. Und es ist ganz wichtig, dass ich mich über Anerkennung freuen darf. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, die Predigt war gut, dann freue ich mich. Aber wenn jemand sagt, die Predigt war nicht gut, dann breche ich nicht zusammen in Depression. Ich bin nicht abhängig davon, von der Anerkennung der Gemeinde. Und das ist so wichtig. Ich finde nämlich Anerkennung wichtig. Also wir machen uns auch Gedanken in unserem Gemeindeentwicklungsteam. Wie können wir Anerkennung für Geschwister, die dienen, fördern? Seht ihr die beiden Seiten? Aber wenn ich das zur Hauptmotivation mache, dann bin ich am falschen Dampfer. Oder das Problem der Selbstverwirklichung im Dienst. Ich habe diesem Teammitglied geschrieben, ich habe gesagt, du, ich verstehe dein Problem, den Konflikt, den du hast mit dem Leiter deines Teams, aber bitte bedenke, was der Sinn und Zweck deines Dienstes ist. Das Musikteam segnet die Gemeinde. Es ist ein Segen für die Gemeinde. Wenn du jetzt Streit entfachst, wird dieser Segen für die Gemeinde einfach geschmälert. Daher muss ich denken, es gibt Zeiten, wo ich nicht so glücklich bin in meinem Dienst, aber ich muss das größere Bild sehen. Ich diene meinen Geschwistern zu ihrem Segen. Und darin werde ich gesegnet. Dann das Dritte, die Beziehung zur Gemeinde. Wenn die gleichbedeutend wird mit dem Dienst für die Gemeinde, dann ist da ein falsches Denken. Geistlich wäre es, dass ich sage, die Gemeinde ist meine Familie, in der ich mich entwickle. Wie ein Kind in einer Familie sich entwickeln kann, kann ich mich in der Gemeinde entwickeln. Und es ist nicht so, dass wenn ich nicht diene, dann braucht die Gemeinde nicht mich nicht oder ich die Gemeinde nicht, sondern wir brauchen uns. Und der Dienst ist nur ein Aspekt von Gemeinde für mich. Und das Letzte mit dem Ausgelaugtsein und so weiter. Geistlich ist es, mich immer wieder neu von Gott und seinem Geist beleben zu lassen. Das ist ein geistliches Dienen und das kann ich nur bekennen. Das funktioniert, weil Gott gnädig ist. Weil er uns liebt. Schenkt er uns immer wieder neue Kraft, neue Freude. Aber ich muss zu Gott gehen, dafür. Und muss mich von ihm immer und immer wieder neu beschenken lassen, dass er mir die Kraft schenkt, die Freude schenkt, Gutes zu tun. Und so komme ich zum Schluss. Und das ist noch einmal unser Vers, dass wir noch einmal den Vers betrachten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Der Kontext dieses Verses ist eine theologische, lehrmäßige Auseinandersetzung, die dazu geführt hat, dass die Gemeinde in die Gemeinden in Galatien auf Abwege gekommen ist. Und die gesunde Lehre würde ihnen helfen, in ihrem praktischen Leben sich zu entfalten. Und die Aufforderung Gottes ist völlig klar, wir sollen Gutes tun, wir sollen einander in Liebe dienen und darin ausharren. Und eine ganz wichtige Botschaft: ein geistliches Leben kann nur in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Die Schrift lehrt uns, werdet voll Geist oder lasst euch durch den Geist vom Geist Gottes erfüllen. Ja, und dazu möchte ich auch als Gemeinde die Gnade Gottes erbitten. Und ich bitte auch, dass ihr für uns betet. Wir sind in genau demselben Boot. Wir brauchen die Gnade Gottes, dass das in der Gemeinde Wirklichkeit wird. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, dein Wort ist gewaltig. Es ist wie ein Hammer, aber auch leise. Und sanft. Und dafür danken wir dir, dass du so zu uns sprichst, wie wir es brauchen. Herr, danke, dass du oft laut sprichst, sodass wir innehalten und nachdenken. Und danke, dass du auch leise sprichst, unser Herz berührst, uns umgestaltest. Und darum bete ich und darum bitte ich, segne diese Gemeinde hier, segne uns in unserer Gemeinde, dass das Wirklichkeit wird, was uns hier vorgestellt wird, dass Gemeinde ein Ort ist der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit, der Fürsorge, sodass der Ruf in diesen Ort dringt und Menschen erkennen, ja, das sind wahrlich Jünger Jesu Christi. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.